Ihr Geliebten Gottes, irgendwo heißt es, aus dem Mund der Kinder hast du dir Lob bereitet. Was haben wir eben ein schönes Gotteslob gehört? Wie wertvoll ist das? Und nicht nur aus dem Mund der Kinder, geht noch weiter, aus dem Mund der Säuglinge. Und ich sehe ihn zwar gerade nicht, aber sollte der kleine Levi hier sein und zwischendurch mal einen Ton von sich geben, das ist Gotteslob, da dürfen wir uns dran freuen. Also, ihr jungen Eltern, rennt bloß nicht raus, solange der mal ein bisschen was muckt, das können wir gut vertragen. Der Johannes hat gestern Abend nach dem, was ich gesagt habe, noch etwas angefügt und hat davon gesprochen, dass er den roten Knopf gedrückt hat. Diese Situation ist mir bekannt, nur dass ich keine Kraft mehr hatte, auf den roten Knopf zu drücken. Und dann kann ich euch sagen, eigentlich wollte ich von eigenen Erfahrungen nichts berichten, aber das kann ich sagen, weil das deckt sich auch mit dem, was uns Gottes Wort sagt. Wenn man dann ganz anfällig ist und so schwach ist, dass man keinen Knopf mehr drücken kann und dann die Finsternis nach einem greift, dann bleibt nur eins, und das kann ich euch sagen. Nicht schöne Lieder, die wir im Leben gesungen haben, oder schöne Gedanken, die wir im Leben gedacht haben, sondern einzig und allein der Gedanke an das Kreuz und das Anrufen des Namens des Herrn Jesus, das bleibt. Und das ist das Einzige, was uns dann hält, das kann ich euch sagen. Das ist nicht das einzige Mal, dass ich solche Erfahrungen gemacht habe. Ein andermal war es, wo dann die Ärzte gesagt haben, sie können nichts mehr tun. Und mein Zustand wäre auch zu kritisch, als dass sie noch irgendwas mit mir machen könnten. Operieren oder weiß ich was, geht nicht mehr. Und dann sagt der Arzt, hilf mir noch beten. Ich denke, ist gut. Und dann habe ich der Christine Bescheid gesagt, ruf bitte treue Geschwister an. Und das hat sie gemacht. Die Familie, die Glaubensgeschwister. Der Christine habe ich gesagt, sei du nur stark und mutig, was Gott dem Josua gesagt hat, denn der Herr wird dich nicht verlassen noch versäumen. Und so ruhig wie an diesem Abend, wenn man nicht weiß, ob man am nächsten Morgen noch lebendig aufwacht oder nicht, ist das ein besonderer Abend. Bin ich fast noch nie eingeschlafen, könnt ihr glauben oder nicht. In so einem Frieden, gut, ich bin dann aufgewacht wieder, ja. Aber das ist Frieden, weil, und das will ich noch gerne sagen, wenn wir selber nicht mehr können, vielleicht auch gar nicht mehr denken können, wer weiß, in was für Situationen uns der hereinführt, wenn wir es selber nicht mehr können, da sagt uns Gottes Wort in Römer 8, Vers 26, der Geist, der Heilige, der nimmt sich unserer Schwachheit an und der verwendet sich für uns. Verwenden für uns heißt, er vertritt uns. Und im nächsten Vers geht weiter. Der aber die Herzen erforscht, weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige gottgemäß. Und ein paar Verse weiter heißt es nochmal, Christus ist gestorben und auferweckt. Ja, noch mehr, er ist zu Rechten Gottes und er verwendet sich für uns. Und noch ein Vers davon und dann ist es auch genug. Das schreibt der Schreiber an die Hebräer. Er vermag völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er immer da lebt. Wozu? Um sich für uns zu verwenden. Geht uns die Kraft aus, das kann passieren, und wir gar nichts mehr können. Er kann. Und von der Kraft haben wir gestern schon was gehört. Gestern, da haben wir uns mit uns selber beschäftigt. Tut mir fast ein bisschen leid, weil das habe ich nicht so gerne, wenn wir uns um uns selber drehen. Aber manchmal ist es notwendig. Wir haben betrachtet, dass der Mensch aus Geist, Seele und Leib nach dem Willen Gottes und in Gottes Umfeld lebt. Und wir haben bemerkt, wie wichtig die Seele ist, denn sie ist ja die ganze Persönlichkeit des Menschen. Bedenken aber auch, dass die Seele vom Geist geführt, erworben und belebt werden muss. Zum Sterben haben wir festgehalten, dass dabei die Einheit aus Geist, Seele und Leib getrennt wird, denn das Vergängliche wird vom Unvergänglichen getrennt. Es ist ein Übergang in die andere Welt. In welche Welt wir gehen, hängt davon ab, auf welchem Weg wir uns hier befinden. Sind wir hier in Christus, sind wir es dort auch. Sind wir hier ohne Christus, werden wir dort im Totenreich vorerst auch ohne ihn auskommen müssen, bis er uns begegnet. Somit haben wir als Gläubige und Glieder seines Leibes diese Aussicht und Erwartung, dass wir im Moment des Sterbens hinübergehen dürfen zu unserem Herrn und Haupte Jesus Christus. Dass er uns abholt und mit offenen Armen empfängt, dass wir unseren vergänglichen Leib ablegen dürfen und unser Geist und unsere Seele bis zur Auferstehung des Leibes und Überkleidung mit dem Herrlichkeitsleib mit einem Zwischengewand bekleidet werden. Und dass wir so lange bei Christus sein dürfen in einem Haus, das längst besteht und gar überhaupt nicht mit Händen gemacht ist. Mit anderen Worten, das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Und ich habe auch Lust, noch hier zu sein, weil auch hier in Christus zu sein, ist super. Darauf dürfen wir uns freuen, das darf uns trösten, wenn wir einen geliebten Menschen gehen lassen müssen. Das darf uns Hoffnung geben, wenn wir selber oder von uns geliebte Menschen dem Angesicht des Todes nahen. Das darf uns Kraft geben, wenn wir in solchen Situationen begleiten. Und das darf uns Mut geben für die Zeit danach, für die, die übrig bleiben. Für das Thema heute muss ich etwas ausholen. Heute geht es nicht um uns, heute geht es um alle. Dabei kommen wir selbstverständlich auch vor, aber heute geht es ums Ganze. Und um das Ganze erfassen zu können, möchte ich erstmal versuchen, uns ein gehöriges Spannungsfeld aufzuzeigen. Ich lese jetzt mal ein paar Bibelstellen auszugsweise nacheinander vor. Die zeigen uns eine bestimmte Sichtweise. Es wird uns schwerfallen, das auszuhalten, wenn ich nämlich nichts sonst dazu sage. Aber ich mache das mal. Ich lasse ganz bewusst Erklärungen oder Richtigstellungen bei manchen Begriffen weg, dass es genau so gelesen wird, wie es jeder überall nachlesen kann und wie es auch in großen Veranstaltungen so gelesen wird. Ich fange mal an. Die Bibel spricht lediglich von einer kleinen Herde. Und sie stellt klar, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Und außerdem ist die Pforte eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Viele trachten, wie sie hineinkommen, und es wird ihnen nicht gelingen. Johannes sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben, aber wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich weiß, hier müsste ein Biss hinzugefügt werden, steht aber nicht an dieser Stelle, deswegen lasse ich es für den Moment weg. Es geht weiter. Diejenigen, die es einem dieser Geringsten eben nicht getan haben, werden in die ewige Pein gehen, die bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Die Bibel spricht von der Auferstehung zur Verdammnis, zum Gericht, und nennt es die höllische Verdammnis, wo der Wurm nicht stirbt, das Feuer nicht verlöscht. Und wer dann auch noch was redet, wider den Heiligen Geist, dem wird's gar nicht vergeben, weder in dieser noch in jener Welt. Und schließlich wäre es ihm besser, derselbe wäre nie geboren. Das alles sind Worte, Jesu und werden von den Aposteln bestätigt. Sogar Paulus sagt in 2. Korinther 2, Vers 15, dass die einen durch das Evangelium selig und die anderen verloren werden oder umkommen und spricht vom Geruch vom Tode zum Tode. Er sagt, dass viele wandeln, deren Ende ist Verderben. Und zu den Hebräern wird gesagt, wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, haben wir ferner kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Erwarten des Gerichts und des Feuereifers, der die Widersacher verzehren wird. Ja, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Schließlich auch die Offenbarung sagt, der Verzagten aber und Ungläubigen und Gräulichen und Totschläger und Hurer und Zauberer und Abgöttischen und aller Lügner, deren Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt, ist der zweite Tod. Und so jemand das Tier anbetet und sein Bild und nimmt das Mahlzeichen an seine Stirn oder an seine Hand, der wird von dem Wein des Zornes Gottes trinken und wird gequält werden mit Feuer und Schwefel und der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Schärfer kann man das nicht formulieren. So ernst sind diese Worte und es sind Worte, die stehen in der Bibel. Es sind Worte der Wahrheit, Worte von dem, der Liebe ist. Natürlich wissen wir, dass anstatt ewig ja doch Äon gemeint ist. Damit wird schon mal vieles klarer. Doch es sind ganz ernste Gerichtsworte, die auch allesamt wahr sind und ihre Berechtigung haben. Aber Gott sei Dank, wir dürfen feststehen, dass das eine Seite der Schrift ist. Denn wiederum steht geschrieben, in Abrahams Samen sollen Same sollen gesegnet werden, alle Geschlechter auf Erden, sodass Petrus tatsächlich von den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge spricht, Apostelgeschichte 23, von welchem Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten schon immer, von jeher geredet hat. Paulus offenbart das wunderbare Geheimnis von Gottes Willen nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat, in ihm alles zusammen verfassen, ein neues Haupt bekämen, zurückvereinigt würden in Christus durch ihn beide, was im Himmel und auf Erden ist. Und er versichert, dass die ganze Schöpfung, welche jetzt ängstlich hart frei werden wird vom Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. An anderer Stelle kommt die Versöhnung zur Sprache. Gott war in Christo, versöhnte die Welt, den Kosmos mit sich selber. Und weiter, Christus ist unseres Fleisches und Blutes teilhaftig geworden, auf dass er durch den Tod die Macht nähme dem, der des Todes Gewalt hatte. Auf das so an einer Sünde viele gestorben sind, viel mehr Gottes Gnade und Gaben vielen reichlich widerfahre durch die Gnade des einen Menschen, Jesus Christus. Denn wie durch die Sünde des einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, also ist auch durch des einen Gerechtigkeit die Rechtfertigung des Lebens über alle Menschen gekommen. Und sogar, wo die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. In einem Wort zusammengefasst, wie in Adam alle sterben, werden in Christo alle lebendig gemacht werden. Geht noch weiter. In dem Namen Jesu, das ist der Erretter, werden sich alle Knie beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei, nicht zum Mitzähneknirschen, sondern zur Ehre Gottes des Vaters wird das gesagt. Denn dazu ist Christus gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebendige Herr sei. Schließlich ist unser lebendiger Gott der Heiland aller Menschen, der will, dass alle Menschen gerettet werden. Ob hier steht gerettet oder geholfen, wenn Gott hilft, dann hilft er doch nicht, dass er nur ein Pflaster draufklebt. Er hilft doch zur vollständigen Rettung. Müssen wir uns nicht drüber streiten, steht hier gerettet oder geholfen. Im Endeffekt das Gleiche. Alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist deshalb möglich, weil Gott alle verschlossen hat unter den Unglauben. Warum? Auf dass er sich aller erbarme. Auch die Evangelien bezeugen schon, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Und dass Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt hat, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Denn der einzig gezeugte Sohn erwirkte die Versöhnung nicht allein für unsere Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt, des ganzen Kosmos. Und weil er dazu erschienen ist, dass er die Werke des Teufels zerstöre, wird schließlich der Tod nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz, denn das Erste ist vergangen und siehe, ich mache alles neu. So dass tatsächlich und wahrhaftig Gott sein wird alles in allen. Auch hier gilt, deutlicher kann es nicht ausgedrückt werden. Und wieder sind es Worte der Bibel, Worte der Wahrheit, Worte von dem, der Liebe ist. Haben wir jetzt hier einen Widerspruch? Wenige sollen den Weg des Lebens finden, doch alle sollen in Christo lebendig gemacht werden. Die Auserwählten Gottes eine kleine Herde und doch alle Geschlechter der Erde gesegnet, Gnade für alle oder ewige Strafe, Wiederbringung aller Dinge oder ewige Vernichtung, der Zorn Gottes, welcher ewig bleibt oder alles versöhnt mit Gott, ewiges Feuer oder doch Gott alles in allen. Wie löst sich dieser Widerspruch auf? Ich möchte 5 Aspekte nennen. Das eine haben wir schon gesagt. Ewig bedeutet eben nicht ohne Anfang und ohne Ende, sondern da steht äonisch. Das sind festgesetzte Zeitabschnitte, mal egal wie lang die sind. Zweitens, es gilt zu beachten, auch das haben wir hier die Tage deutlich gehört, an wen richtet sich das Bibelwort, für welche Zeit hat es seine Vollerfüllung. Es gibt auch Vorerfüllungen, aber gestern hatten wir mal von der Vollausbaustufe. Es gibt eine Zeit der Vollerfüllung. Drittens, Gottes Vorsatz der Zeitalter, er wirkt nicht alles auf einmal, sondern in verschiedenen Stufen, in verschiedenen Heilsabschnitten. Und viertens, Gottes Heilsprinzip vom Erstgeborenen. Gehen wir gleich näher drauf ein. Und fünftens will ich nennen, es ist schließlich sein Wille, Tod, Gericht und Vernichtung dazu zu benutzen, um uns lebendig zu machen, von der Schuld zu lösen und zu befreien. Und da sind wir jetzt endlich wieder beim Thema. Tod, wo ist dein Stachel? Nochmal, diese offensichtlichen Gegensätze werden gelöst und fügen sich wie ein Reißverschluss harmonisch ineinander, wenn wir diese 5 Aspekte beachten. Ewig heißt äonisch. Wer ist gemeint, wann und wo? Gott wirkt nicht alles auf einmal, sondern hat für jeden seine eigene Abteilung, wirkt in Heilsabschnitten. Diese 3 Aspekte müssen wir für heute mal nicht betrachten, denn unser Fokus liegt ja auf einem ganz bestimmten Thema. Und das will ich mit den beiden nächsten Punkten deutlich machen. Das wäre dann Gottes Heilsprinzip vom Erstgeborenen und schließlich der Wille Gottes, Sterben, Tod und Gericht dazu zu benutzen, um Leben und Unvergänglichkeit ans Licht zu bringen. Wir können eine ganz einfache Formel betrachten, um all das, was die Ewigkeit angeht, vorherzusagen. Es ist die Zusammenfassung der Heilsgeschichte in 3 Worten. Du hast gerade gelesen. Aus ihm, durch ihn und drittens, zu ihm hin oder in ihn hinein ist das All. 3 Zustände. Aus ihm. Also, das, was aus ihm herauskommt, muss vorher in ihm drin gewesen sein. Das, was in ihm war, das ist, sozusagen die Ewigkeit vor der Zeit, vor der Schöpfung. Hier haben der Vater und der Sohn geforscht, geplant, den Vorsatz der Äonen verfasst und Christus als das Lamm ausersehen und dann erst die Schöpfung geschaffen und aus ihm herausgestellt, sodass, jetzt kommt der zweite Zustand, sodass sie durch ihn getragen wird, durch ihn. Das ist die Zeit der Heilsgeschichte und in dieser Zeit befinden wir uns jetzt. In dieser aus Gott herausgestellten Schöpfung ist jede Entfremdung und jede Sünde möglich und braucht daher jede Form des Gerichts, des Wiederrichtigmachens. Gut, dass da schon was zu gesagt wurde, sonst wird es heute noch viel länger. In ihn hinein ist der dritte Zustand. Das, wenn ich das so sagen darf, ist die Ewigkeit, die wir erwarten. Und hier hat nur das Platz, was völlig und ganz genau seinem Wesen entspricht. Was anderes lässt er nicht in sich hinein. Völlige Liebe Gottes, dem muss es entsprechen. Gott ist Liebe und ändert sich niemals nicht und kann somit nur das in sich hineinlassen, was völlig und total seinem reinen Liebeswesen entspricht. Wir hatten auch gesagt, dass das Sterben ein Übergang ist von der einen in die andere Welt und dass es Trennung bedeutet. Trennung von Spreu und Weizen, von Vergänglichen und Unvergänglichen. Wenn also alle Kreatur wieder Einlass findet in ihn, den Ewigen, dann geht das erstens mal nur durch diesen Übergang, durch diesen Durchgang. Zweitens nur getrennt von allem Vergänglichen. Und drittens, alles Unvergängliche ist derart korrigiert, gerichtet und gereinigt, dass es seinem Wesen entspricht. Wir werden sehen, dass der voräonische Wille Gottes zuerst in dem Gesetz des Erstgeborenen und der Erstlingsfrüchte und auch in dem Geheimnis von Tod und Gericht, wie sie durch das Kreuz und Auferstehung Christi offenbart sind, alles hinwegräumt, was wie ein Widerspruch aussieht zwischen Gnade für alle und ewigem Gericht. Nun also Gottes Vorsatz im Sohn, die Rettung durch den Erstgeborenen. Wie durch den einen Menschen der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Und darum wird der Tod, wie er durch einen Erstgeborenen in die Welt gekommen ist, durch einen anderen Erstgeborenen für immer überwunden werden. Hierin ist zu erkennen, dass ebenso wie die Sünde auch das Heilmittel für die Sünde durch einen Menschen kommt, nämlich durch den Mensch gewordenen Gottessohn. Und in der weiteren Folge des einen gibt es seine Erstlinge, zum Erstgeburtsrecht Auserwählte, die nicht allein selbst gesegnet sind, sondern ein Segen werden sollen. Als Erstlinge mit Christo sollen sie seine Herrlichkeit als Glieder seines Leibes mit ihm teilen und diese Leibesglieder sollen alle weiteren, später dazukommenden, aus den Himmeln leiden, für sie eintreten, ihnen sogar Leben erwecken und das verloren gegangene Erbteil lösen. Irgendwo heißt es, sagt Paulus, dass ihr wisst, was das Erwartungsgut eurer Berufung ist. Geht nicht nur darum, dass wir wissen, was uns Herrliches erwartet, sondern geht auch darum, dass wir wissen, was Gott von uns erwartet. Die Bibel stellt das Erstgeburtsrecht besonders heraus. Erstgeburtsrecht, an und für sich ein Thema, welches in unserer heutigen, modernen, aufgeschlossenen, aufgeklärten Welt doch ganz in den Hintergrund geraten ist. Zur Zeit der Bibel war es aber hochaktuell und von großer Bedeutung. Wir kennen das Drama um Jakob und Esau, wie die im Mutterleib und als Erwachsene um dieses Erstgeburtsrecht gekämpft haben. Was ist denn nun der Vorzug? Wir lesen im Gesetz, aufpassen, wir wollen nicht zurückfallen in Gesetzlichkeit, ganz bestimmt nicht. aber es ist Teil von Gottes Wort und dient uns zu Lehre. Und außerdem haben wir eben gelesen, in den Propheten wurde alles schon vorhergesagt. Gucken wir also mal rein, ob wir was wiederfinden. In 2. Mose 13, Vers 2 steht zum Beispiel, heilige mir alle Erstgeburt bei den Kindern Israel, unter den Menschen und unter dem Vieh, denn sie sind mein. 5. Mose 21, 17, dem Erstgeborenen, ich lasse ein bisschen was aus, weil das ist ein langer Satz, dem Erstgeborenen gebe zwei Teile von allem, was in deinem Besitz gefunden wird, denn er ist der Erstling deiner Kraft, ihm gehört das Recht der Erstgeburt. Oh, das ist ja ungerecht. Der kriegt das Doppelte. Ich bin der Jüngste. Und weil er der Erstgeborene ist, ist er zudem in allem an erster Stelle. Ist doch gemein, oder? So denken wir heute, denn wir sind ja heute viel schlauer als die damals. Der Erstgeborene hat aber auch Pflichten. Auch die stehen im Gesetz. Will ich nicht im Einzelnen vorlesen, ich will nur ein ganz paar nennen. Nach dem Gesetz hatte der Erstgeborene das Recht und die Pflicht, Priester und König zu sein. Das heißt, für seine jüngeren Brüder einzutreten und sie zu beherrschen. Ihm oblag die Pflicht, Goel, das Wort kennen wir bestimmt, Löser oder Erlöser zu sein. Das bedeutet, einen Bruder, der verarmt war und sich einem Fremden verkauft hatte, frei zu lösen. Ebenso das Erbteil des Jüngeren zu lösen, wenn das dem verloren gegangen war oder wenn der das verprasst hatte. Er musste auch dessen Blut rächen und, alle Kinder weghören, dem gestorbenen kinderlosen Bruder Samen erwecken, also für Kinder zu sorgen. Gerade das ist für uns Aufgeklärte schon ziemlich befremdlich. Aber blicken wir mal ein bisschen hinter den Vorhang. Erkennen wir die tiefere Absicht dahinter? Ist es dem jüngeren Bruder nicht möglich, Leben zu zeugen? Wer ist dann dafür verantwortlich? Der Erstgeborene. Der Erstgeborene sorgt für neues Leben da, wo es dem Bruder nicht möglich ist. Wir erkennen, auch das Gesetz ist Gottes Wort und ein Schattenbild. Es ist der im Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes geworfene Schatten unseres Herrn Jesus Christus. Im Schatten erkennen wir ihn, Jesus Christus. Wie können wir ihn denn hier erkennen? Christus ist in allem der Erste. Er ist der Erstgeborene. Er ist der Priester und der König und der Erlöser für alle, die nach ihm kommen. Gottes Vorsatz ist es, durch den Erstgeborenen aus den Toten die später Geborenen zu erretten, zu segnen und ins Leben hineinzuzeugen. Die Kolosserstelle. Er, der Christus, ist das Haupt des Leibes der herausgerufenen Gemeinde, deren Anfang er ist als Erstgeborener aus den Toten, so dass er in allem der Erste werde, da die gesamte Vervollständigung ihr Wohlgefallen daran hat, in ihm zu wohnen und durch ihn das All mit sich auszusöhnen, wie? Indem er durch das Blut seines Kreuzes Frieden macht. Durch ihn, sei es auf der Erde oder in den Himmeln. Und weiter heißt es, das, was du gelesen hast, wenn aber der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. Ist Christus der Heilige, der Makellose, der einzig Gott Ergebene? Ganz gewiss. Und die Bibel gibt diese Verheißung, diese Prophetie, diese Vorhersage. Wenn der Erste, der Erstling, der Erstgeborene heilig ist, werden es auch die anderen. Das ist ein Prinzip. Das wird so kommen, das muss so sein. Das ist garantiert. Ein kurzer Ausflug in die Rechtskunde. Ihr müsst es ertragen, dass eine meiner Nichten Jura studiert hat. Die möchte gerne Richterin werden und wir dürfen für Sie beten, dass es also kommt, dass sie so eine Richterstelle erhält und dass dann ihre Urteile richtig und weise getroffen werden. Mit ihr habe ich das, was ich jetzt sage, abgeklärt. Es ist also von Rechts wegen genauso, wie ich es jetzt sage, auch wenn ich es nicht so schön ausdrücken kann. Der Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung, kennt ihr den? Kaufen wir ein neues Produkt, egal was, muss der Hersteller eine Gewährleistung geben. Er gibt damit die Gewähr, dass das Produkt einwandfrei funktioniert. Aufpassen, aber unter einer bestimmten Bedingung. Nämlich, das Produkt muss normal gebraucht werden oder besser gesagt bestimmungsgemäß verwendet. Kaufst du ein Messer und schneidest damit Brot oder Tomaten oder Zwiebeln und das Ding wird stumpf nach kurzer Zeit, ist das gewährleistet, dann kriegst du ein neues. Jetzt die Garantie. Du kaufst dasselbe Messer. Die Garantie übrigens muss keiner geben. Das ist freiwillig, ob man das gibt. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, eine Garantie zu geben. Der Hersteller darf sie geben, muss es aber nicht. Garantie bedeutet, der Hersteller garantiert, dass das Produkt funktioniert. Komme, was wolle. Ich nehme das gleiche Messer. Jetzt schneide ich nicht nur Tomaten, Zwiebeln und Brot. Jetzt wetze ich damit Steine. Ich verbiege das im Schraubstock. Ich säge Metall. Egal, was ich mache. Die Garantie zieht. Ohne Bedingung. Ich krieg dann Neues. Nochmal, Gewährleistung verlangt eine Bedingung, nämlich normaler Gebrauch oder das, was üblich damit zu machen ist. Und die Garantie unterliegt keiner Bedingung. Und hier in unserem Bibelwort steht keine Bedingung. Das ist eine Garantie. Wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Wenn die Wurzel heilig ist, dann auch die Zweige. Keine Einschränkung, keine Bedingung. Das gilt. Das gilt nicht, wenn nur die Sonne scheint oder wenn die Zweige das auch wollen. Nein, hier steht keine Bedingung. Die Wurzel macht das schon. Die Wurzel sorgt dafür, dass die Zweige heilig sind. Unabhängig vom Wetter, unabhängig von den Umständen, unabhängig von dem, was irgendwann irgendwie passiert, ob die Zweige wollen, ob es Tag oder Nacht ist. Es ist garantiert. Denn wenn durch die Übertretung oder Kränkung des einen die vielen starben, wie viel mehr fließt die Gnade Gottes und das Geschenk in Gnaden, das von dem einen Menschen Jesus Christus ist, in die vielen Versöhnten über. Nun aber, schreibt Paulus den Korinthern, ist Christus aus den Toten auferweckt worden, der Erstling der Entschlafenen. Denn weil ja doch durch einen Menschen der Tod kam, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Die kommt. Das ist garantiert. Denn ebenso wie in Adam alle sterben, werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder in seiner besonderen Abteilung. Der Erstling Christus, dann die Christusangehörigen bei seiner Anwesenheit und danach die Übrigen in der Vollendung. Und alles zusammengefasst in dem einen Satz, den hatten wir schon. Denn aus ihm und durch ihn und zu ihm hin oder in ihn hinein ist das All. Ihm sei die Verherrlichung für die Äonen. Amen. Weil Christus der Erste ist, heilig ist, heiligt er seine Auswahl. Einmal die Auswahl Israel, die bleibt auch. Die ist nicht weggetan, die ist beiseite gestellt. Und die Auswahl aus allen Nationen, die Glieder seines Leibes, Israel, haben wir ja auch gehört, für diese Erde, die Gemeinde für die Himmelswelt und die Unterwelt. Ist diese Auswahl oder die Erwählung denn jetzt ungerecht? Nee, denn diese Auswahl wiederum führt das Werk der Heiligung und Versöhnung fort. Die Auswahl überträgt die selbst empfangene Heiligung und Versöhnung auf alle übrigen. Daher schreibt Paulus in 2. Korinther, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das ehemalige verging, es ist neu geworden. Das alles aber ist aus Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und reicht das, wenn wir versöhnt sind? Nein. Und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Denn Gott war in Christus die Welt mit sich selbst versöhnend. Er rechnet ihnen ihre Sünden nicht an und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Daher sind wir Gesandte für Christus, als ob Gott durch uns zuspräche. Wir flehen für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn den, der Sünde nicht kannte, den hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit in ihm würden. Das Wesen und die Liebe des einen durchdringt zuerst die Auswahl und danach durch die Auswahl aller anderen. Das ist ein Heilsprinzip Gottes und wir lesen es schon im Gesetz. Und deshalb, wir kommen zurück zum Anfang, hat der Erstgeborene vom Gesetz her eben nicht nur Pflichten, sondern er erhält auch ein zweifaches Erbe. Ein Teil für sich soll ja auch was kriegen. Und der andere Teil, damit er genug Geld in der Tasche hat, damit er seine Aufgabe des Lösens seiner jüngeren Brüder durchführen kann. Hat Gott das nicht alles spitzenmäßig durchdacht? Das Lösen geht ja so weit, dass der Erstgeborene sogar für Nachwuchs, für Leben sorgen soll. Gott gibt doppelt. Er gibt Liebe, Kraft und Segen in überströmendem Maße. Das ist aber nicht nur für uns zum Selbstzweck. Da ist was für uns bei, selbstverständlich. Sondern aber auch dafür, dass wir uns von ihm füllen lassen und es dann aus uns ebenso überfließt auf alle anderen. Das ist auch der Grund, warum dem Hirten das eine verlorene Schaf so wichtig war. Die anderen 99 hat er eine Zeit lang verlassen, um dem einen nachzugehen. Das eine soll die anderen 99 retten. Christus in uns und wir in ihm und Christus durch uns. Das ist die Formel. Wir beachten nochmal, durch ihn, den Ersten, durch die alles überströmende und alles durchdringende Liebe ist garantiert, dass diese Liebe und Versöhnung und Rettung und das Heil auf alle kommt. Paulus spricht in Epheser von der alles übersteigenden Größe seiner Kraft, die für uns ist, die wir glauben. Gemäß, hört gut zu, das ist also gemäß der Wirksamkeit, der Gewalt seiner Stärke, die in Christus gewirkt hat, als er ihn aus den Toten auferweckte. Was ist das für eine Kraft? Was ist das für eine Macht und Gewalt? Und ihn gibt er als Haupt über alles der herausgerufenen Gemeinde, die sein Leib ist. Die Vervollständigung dessen, der das All in allem vervollständigt. Er, der Christus, ist derjenige, der alles in allen vervollständigt und erfüllt. Hier steht das gleiche Wort wie in dem berühmten Vers, auf das Gott alles in allen sei. Und damit das so kommt, dass Gott alles in allen sei, ist Christus der alles in allen Erfüllende. Und mit ihm sind wir die Erstlinge, die mitwirken bei dem alles in allen Erfüllenden. So wird das kommen. Wenn der Erstling heilig ist, dann auch die Masse. Wenn die Wurzel, dann auch die Zweige. Wir haben festgestellt, welche wunderbare, herrliche Erwartung wir haben dürfen in Bezug aufs Sterben. Direkt Zugang zu unserem Herrn. Und wenn dann alsbald später die Entrückung geschieht und der ganze Christusleib mit dem Haupt vereinigt wird, dann beginnt die Vollausbaustufe dieser unserer Heilsaufgabe an aller Schöpfung. Er, Christus, Gottes Sohn, der Erstgeborene aller Schöpfung und wir, seine Auswahlschar, Erstlinge und Glieder seines Leibes, sind somit nicht zum Selbstzweck seine Himmelsbürger, sondern übernehmen die Aufgabe und tragen Verantwortung des Erstgeburtsrechts, dass wir alle die ins Leben hineinzeugen, die es selber nicht können. Auf das alle Leben haben, Leben finden, Leben erhalten, aus Gottes Liebe herausgezeugt ins Gottesleben hinein. Nochmal, aus ihm heraus, durch ihn getragen und in ihn hinein ist das All. Das ist ein Schlüssel zu einem Teil des offenbaren Widerspruchs, den wir am Anfang mal kurz aushalten mussten. Zwischen der für alle vorhandenen Gnade und der Auswahl einer kleinen Herde. Zwischen dem Segen für alle Völker und dem geraden und schmalen Weg, den wenige finden. Hier ist auch die Antwort auf die Frage, wirst du denn unter den Toten Wunder tun oder werden die Verstorbenen aufstehen und dir danken? Wird man in Gräbern erzählen deine Güte und deine Treue im Verderben? Mögen denn deine Wunder in der Finsternis erkannt werden oder deine Gerechtigkeit im Lande, da man nichts gedenkt? Der Herr Jesus selber war doch schon da. Da dürfen wir auch wieder hin. Die Erstgeborenen und Erstlingsfrüchte sind die wenigen und die kleine Herde. Zwar werden sie als Erste vom Fluch befreit, aber sie stehen in Verbindung mit der ganzen Schöpfung. Und diese soll in bestimmten Zeiten durch den Erstgeborenen errettet werden. Das ist der Christus und sein Leib, um die Wiederbringung aller zustande zu bringen. Paulus erklärt das, gelobt sei Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen in den himmlischen durch Christum, dass es ausgeführt würde, da die Zeit erfüllt war, auf dass alle zusammengefasst würden in Christus, beide, die im Himmel und auf der Erde, durch ihn. Gott hat das Unedle der Welt erwählt, welches nichts ist. Hier ertappe ich uns alle dabei, dass wir diesem Wort der Bibel nicht wirklich glauben. Das können wir zwar, das verstehen wir, das wissen wir, aber haben wir das wirklich angenommen, dass wir das Unedle sind? Wenn ich an mich denke, dann fällt mir sofort etliches ein, was nicht edel ist. Aber noch viel mehr fallen mir die ein, die noch viel unedler sind. Da muss ich dran arbeiten. Nein, wir sind die Unedelsten. Warum macht er das? Warum erwählt er das, was nichts ist? Um allen zu zeigen, dass keiner so schwach ist, dass er ihn nicht retten könnte. Und keiner so verderbt, dass er ihn nicht umgestalten und vollends reinigen könnte. Weil wir tot waren, kam er in unseren Tod, um uns lebendig zu machen. Er nahm auf sich Tod und Fluch und Finsternis. Er durchbrach sie in der Kraft seines ewigen Lebens, versöhnte uns durch sein Blut, zeigte uns durch seinen Tod den Weg aus der Knechtschaft der Sünde dieser Welt. Und nachdem er so in seiner eigenen Person als Mensch den Tod durchbrochen hatte, gibt er sich jetzt allen, die ihn annehmen und ihm folgen wollen, damit sie in und durch sein Leben auf dem gleichen Weg als Erstlingsfrüchte und Erstgeborene aus dem Tod mit ihm hervorgehen sollen. Und nicht nur diese Ersten sollen gerettet werden, sondern vielmehr, dass in diesem Same, derer Anteil als Erstgeborener ein Zweifacher ist, dass da alle gesegnet werden sollen. Christus hat den Weg gezeigt und es gibt keinen anderen. Es gibt keinen anderen. Es ist der Weg über das Kreuz. Er starb, um zu leben. Er litt, um zu herrschen. Er erniedrigte sich selbst, und darum hat Gott ihn erhöht. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir mit ihm leben. Dulden wir, werden wir mit ihm herrschen. Miterben Christi, so wie mit ihm leiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Nur durch das Kreuz kann die Umwandlung in uns gewirkt werden, welche uns Christo und seinem Bild gleich macht, die uns gleich ihm zu Schlachtschafen macht und als solche fähig, andere zu segnen und ihnen zu dienen. Jetzt kommt der zweite Aspekt, den wir verfolgen möchten. Durch Tod zum Leben. Der Vorsatz Gottes, der Äonen in Zeitaltern zu wirken, kommt durch Tod und Auferstehung zur Vollendung. Denn durch den Tod nimmt er die Macht dem, der des Todes Gewalt hat oder bis dahin hatte. Und er schafft völlige Erlösung. Überall in der Natur offenbart sich dieses Gesetz. Es sei denn, dass das Weizenkorn in die Erde falle und sterbe, so bleibt es allein. Wo es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Aller Fortschritt des Lebens geschieht durch Veränderung, Tod, Auflösung, Umwandlung. Und damit wird auch klar, Christus ist nicht gestorben, damit wir nicht zu sterben brauchen. Nee, er ist gestorben, damit wir durch ihn unsere alte Natur in den Tod geben können und aus ihm heraus den Tod überwinden dürfen. Unser Weg des Lebens ist der, nach dem äußeren Menschen sterben, das Fleisch in Christus kreuzigen, begraben und in den Tod gehen, mit Christus auferweckt, auferstehen, lebendig werden und dann in ihm und mit Christus hineinversetzt in die Majestät Gottes, wo unser Leben mit Christus verborgen ist. Habe ich gestern schon gesagt. Gekreuzigt, gestorben, begraben, lebendig gemacht, auferweckt, hineinversetzt. Unser Leben ist also mit Christus verborgen in Gott. Da ist unser Leben. Noch ist es verborgen, einst wird's offenbar. Anstatt vor dem Tode zurückzuschrecken, dürfen wir ihn willkommen heißen, als das bestimmte Mittel, durch welches wir allein erlöst werden können vor dem, der des Todes Gewalt hat, der uns mehr oder weniger beherrscht, bis wir gestorben sind, denn die Sünde herrscht bis zum Tod. Und nur wer dem alten Menschen nach gestorben ist und den neuen Menschen in sich trägt, ist gerechtfertigt von der Sünde. Das ist die Wurzel des Kreuzes Christi und der Schlüssel zu den Gerichten. Derjenige, der töten und lebendig machen, der schlagen und heilen kann, gibt den Weg für gefallene Kreaturen, der zum Leben führt, vor. Dieser Weg geht durch den Tod. Das Kreuz ist der Weg zum Leben. Mit Christus bin ich gekreuzigt. Ich lebe aber, doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn wenn ihr dem Fleisch fleischgemäß lebt, seid ihr im Begriff zu sterben. Wenn ihr aber im Geist die Handlungen des Leibes zu Tode bringt, werdet ihr leben. Warum ist das so? Warum bleibt der Tod niemandem erspart? Blicken wir nochmal zurück auf die Anfänge der Schöpfung. Als noch alles gut war, glaubte der Mensch einer Lüge und trennte sich so von Gott und starb für ihn und fiel aus seinem Reich. Dadurch, dass er einer Lüge geglaubt hat, wurde das göttliche Leben in der Seele des Menschen vergiftet, zerstört und der Mensch wurde von Gott getrennt und starb für Gottes Welt. Aufpassen, habt ihr gestern zugehört, was bedeutet sterben? Sterben ist ein Übergang und eine Trennung. Durch dieses Sterben heraus aus Gottes Welt hat sich der Mensch von Gott getrennt und ist hinübergegangen in eine andere Welt, in die Welt der Herrschaft der Finsternis. So, da sind wir jetzt. Gefangen in dem Fluch dieser Welt. Wir sind in die Falle getappt. Gott aber sei Dank. Er schafft einen Ausgang aus dieser fluchbeladenen Welt, aus dieser Falle. Und dieser Ausgang ist nur einer. Ein Durchgang, ein Übergang. Und das ist wiederum das Sterben. Der Tod ist der einzige Weg aus der einen in die andere Welt. So sind wir in diese Welt gekommen und so kommen wir aus dieser auch wieder raus. Dadurch, dass der Mensch Gott gegenüber gestorben ist, ist er aus Gottes Welt gefallen. Und dadurch, dass wir mit Christo, der Sünde und dieser Welt sterben, werden wir im Geist von der Sünde und im Leben von den Mühen dieser äußeren Welt befreit. Deshalb müssen wir sterben, um frei zu werden und wieder von dieser Vergänglichkeit uns zu trennen. Dass wir sterben dürfen, ist ein Gnadengeschenk Gottes. Dass Gott uns diesen Ausgang bereithält, ermöglicht und erlaubt, ist lauter Gnade und Barmherzigkeit. Ich habe es gestern schon betont und ich sage es wieder, denn es ist mir wohl bewusst, dass gerade die letzten Meter in diesem Leben sehr beschwerlich und sehr mühsam und sehr notvoll sein können. Für den, der diesen Weg gehen muss, für diejenigen, die diesen Menschen auf seinem Weg begleiten und für diejenigen, die hinterher alleine zurückbleiben. Für alles drei, das Durchmachen, das Begleiten und das Erdulden, braucht es voll und ganz die Kraft, von der wir eben gelesen haben. Den Trost und die Nähe unseres Herrn. Es ist ganz gewiss nur möglich mit dem Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes und dem Segen, dass der Herr dich segne und behüte. Und Jahweh lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Jahweh erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. So schwer der Weg auch ist, das Sterben ist ein Gnadengeschenk Gottes. Denn der Tod ist das Tor zu Gott. Aber aufpassen, der Tod alleine ohne ein anderes Leben kann noch nicht genügen, um uns zurückzubringen in die Welt Gottes. Wir bedürfen des Sterbens, um von dieser Welt und von der Obrigkeit der Finsternis zu scheiden. Aber ebenso bedürfen wir, um in der Welt Gottes leben zu können, das göttliche Leben, welches allein in der Auferstehung zur Vollendung kommt. Deshalb muss Gottes Leben im Menschen wieder erweckt werden, bevor er im Reich und in der Nähe Gottes leben kann. Aus Gottes Welt herausgefallen sind wir durch eine Lüge. In Gottes Leben hineinerweckt werden wir durch die Wahrheit. Und die ist das Wort Gottes. Das Wort, das aus seinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu ihm zurückkehren, sondern es wird ausrichten, was ihm gefällt und durchführen, wozu er es gesandt hat, garantiert. In Christo ist das Werk erfüllt worden. In ihm ist durch Gottes Wort und Geist das Leben Gottes im Menschen wieder erweckt worden. Und in der Kraft dieses Lebens ist der Mensch der Sünde und der Welt gestorben und so durch Tod, Auferstehung und Himmelfahrt in Stufen aus der Finsternis zu Rechten Gottes zurückgekehrt. Durch Christus wird dasselbe Werk jetzt noch erfüllt, wird ein verlorener Mensch durch denselben Vorgang zur gleichen Herrlichkeit erhoben. Das Geschöpf, welches gerettet werden soll, muss nicht nur durch Gottes Leben lebendig gemacht werden, sondern auch dem Leben absterben, welches ihm von Gott fernhält. Und das Mittel, welches diesen Tod bewirkt, ist Gottes Gericht. Weil er liebt, tötet er, um lebendig zu machen, und schlägt, um sagen zu können, kommt wieder, Menschenkinder. Gott, unser Vater, richtet, um richtig zu machen und dadurch zu retten. Durch Gericht rettet er, was böse und verloren ist. Das Böse muss überwunden werden. Und durch den Tod vernichtet er den, der die Gewalt des Todes hat. Eine neue Schöpfung entsteht. Deshalb müssen Himmel und Erde vergehen. Deshalb lässt Gott selber uns sterben, damit wir wiederkommen als Kinder. Und die Auserwählten Gottes lassen sich sein Gericht hier auf Erden schon gefallen. Mehr oder weniger gern. Aber wir lassen es uns gefallen, damit unser fleischlicher Sinn sterbe und der alte Mensch mit all seiner Gottesfeindschaft abgetan werde. Ich nenne das als Stichwort Selbstgericht. Die Welt, die verwirft Gottes Gericht. Und deshalb muss sie dasselbe in einer viel schwerwiegenden Form erleiden, nämlich in der Auferstehung zum Gericht in der kommenden Welt, aber durch Feuer zum Leben. Das haben wir schon bei der Betrachtung der Opfergesetze gesehen. Alle Opfer, sowohl die Opfer der reinen Hingabe, die Gott zum süßen Geruch waren, als auch die Opfer außerhalb des Lagers für Sünde und Schuld. Immer musste das Opfer durchs Feuer gehen und somit starb es in seiner ersten Gestalt, um in einer neuen emporzusteigen als Rauchsäule vor Gott. Gott kann unsere Natur ebenso wenig schonen, wie das Opfertier früher geschont werden konnte. Auch Jesus Christus selber hat sich nicht geschont, damit alle seinem Tode ähnlich werden und an der Auferstehung der Toten teilhaben. In jedem Fall geht für alle der Weg durchs Feuer, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Um in ihm zu wohnen, müssen wir ein Leben haben, welches vom Feuer nicht verzehrt werden kann, weil es schon im Feuer geläutert ist. Gott greift reinigend und läuternd ein, damit, so wie sie in Adam alle sterben, also auch alle in Christo lebendig gemacht werden. Nicht alle auf einmal, sondern durch einander folgende Zeiten hindurch und nach einer bestimmten Reihenfolge. Wobei die Letzten ebenso gut wie die Ersten durch den Auserwählten wiederhergestellt werden. Denn Christus ist ja nicht nur der Erste, sondern auch der Letzte. Er ist der Erste, beides aus dem Leben und aus dem Tod. Er ist aber auch der Letzte und wird als solcher noch Schätze ans Licht bringen, die in ihm verborgen sind. Denn in ihm liegen doch verborgen alle Schätze und unerforschlicher Reichtum, den er noch sichtbar werden lassen wird. Haben wir mal darüber nachgedacht, was das bedeutet, dass er der Letzte ist? Ich will mal eine ganz eigenartige Frage stellen. Dauert auch nicht mehr lange. Wird Christus die Ewigkeit bei Gott, dem Vater, verbringen? Ja klar, wo denn sonst? Heißt doch, wenn ihm aber das All untergeordnet ist, dann wird auch der Sohn selbst dem untergeordnet sein, dem das All unterordnet, damit Gott alles in allen sei. Ja, aber Moment mal. Wenn Jesus doch der Letzte ist, wenn er der Letzte ist, der kommt, nachdem er alle Örter durchstriffen hat und kommt dann als Letzter wieder und es angeblich Geschöpfe gibt, die die Ewigkeit nicht in Gottes Herrlichkeit verbringen, sondern in einer ewigen Pein, dann kann Jesus auch nie zum Vater kommen. Er ist doch der Letzte. Er kann erst dann kommen, wenn alle anderen schon da sind. Und dass er der Erste und der Letzte ist, den Abschluss bildet, das Ziel erreicht, ist wieder mal die Zusammenfassung der Heilsgeschichte in einem einzigen Satz. Und damit wir das auch verstehen, schreibt die Bibel das in einem Satz dreimal auf. Man könnte ja auch sagen, der Letzte macht die Tür zu. Nach mir, wer da nicht drin ist, hat Pech gehabt. Nee. Da steht als Letzter der Begriff Eschatos. Das ist das Äußerste, das Allerletzte. Und dann steht auch noch da, er ist nicht nur der Erste und der Letzte, sondern auch der Anfang und das Ende. Für Ende steht hier Telos, das Ziel. Er ist also das Ziel. Und für den, der es immer noch nicht begriffen hat, steht da, ich bin das Alpha und das Omega. Omega ist der letzte Buchstabe im Alphabet. Und wer dann immer noch sagt, na, das mit dem Letzten habe ich noch nicht verstanden, für den gibt es auch noch ein Gleichnis. Nämlich, und das kennen wieder viele, wo es heißt, der kommt dann nicht eher raus, als bis er den letzten Pfennig bezahlt hat. So, jetzt ist doch klar, was der Letzte ist. Also, nach dem Letzten fehlt keiner mehr. Fehlt keiner mehr. Ich bin der Erste und der Letzte. Wie wunderbar, dass wir das glauben dürfen. dass wir das annehmen dürfen, dass Gott uns diesen Samen im Herzen hat aufblühen lassen. Der Tod, kommen wir zurück, der Tod vernichtet nicht, sondern ist vielmehr das vorherbestimmte Mittel zur Hervorbringung und Vollendung des neuen Lebens. Und obwohl die Haupternte einer größeren Hitze bedarf als die Ernte der Erstlingsfrüchte, die eine muss nämlich den ganzen Sommer in der Sommerglut Hitze reifen, die anderen dürfen schon im Frühjahr eingesammelt werden, so gibt es nur einen Weg, um die Saat aus der Erde hervorsprechen und nur ein Mittel, sie reifen zu lassen. So schrecklich das Gericht auch sein mag, wer kann an seinem Endzweck und an seiner Absicht zweifeln? Gott, der Richter über alle, wandelt sich nicht. Und Jesus Christus ist gestern und heute und in alle Zeit dasselbe. Es gibt eben diesen Erlösungsplan, der über diejenigen das Gericht verhängt, welche sich selber nicht richten und das Gericht und die Leiden der Liebe nicht haben annehmen wollen, durch welche die Erstgeborenen in diesem Leben zubereitet werden für die erste Auferstehung. Sein Weg der Erneuerung, um eben alles neu zu machen, geht für die, die sich nicht durch Gnade erneuern lassen, durch, das Wort hatten wir auch schon gehört diese Tage, den feurigen Pfuhl. Die Heiligen sind mit Christo gestorben, und zwar nicht nur den Elementen dieser Welt, sondern auch der Sünde, die ohne Gott sich durchs Leben quälen und mogeln, sind nicht der Sünde gestorben. Darum sind sie, wenn der Leib stirbt und mehr noch, wenn sie zum Gericht auferweckt werden, noch innerhalb der Grenzen jener finsteren Welt. Und um aus dieser Welt herauszukommen, gibt es nur einen Weg, nämlich das Sterben und den Tod. Dann nicht den ersten, der ist schon vorüber, sondern den zweiten. Aber egal, wir wissen, dass seine Absicht ist, wenn er den gegenwärtigen Tod auferlegt, durch den Tod dem die Macht zu nehmen, der des Todes Gewalt hat, nämlich Satan. Und wenn doch in Gott keine Veränderung ist, dann gilt das für den ersten und den zweiten Tod. Er handelt doch immer nach demselben Grundsatz. Wo ist denn da der Unterschied? Warum sollte es denn so unglaublich sein, dass Gott die Toten wieder auferweckt, die für ihre Sünde und die Strafe des zweiten Todes leiden? Ist der zweite Tod stärker als die Überwinderkraft Christi? Soll der größere Feind triumphierend, während der geringere, nämlich der erste Tod, doch überwunden ist? Wo steht das denn, dass der Tod ist verschlungen in den Sieg einzuschränken ist auf nur den ersten? Ist der Wille Gottes, dass allen Menschen geholfen oder gerettet werde, auf 80 Jahre beschränkt oder wie viel uns auch immer im Diesseits geschenkt ist? Wird er umgestoßen durch irgendein Ereignis, welches wir Tod nennen, von dem uns aber klar und deutlich gesagt wird, dass es sein bestimmtes Mittel ist, um uns zu befreien? Wir und alle Schöpfung haben die ganz klare Verheißung, dass gleich wie sie in Adam alle sterben, also sie in Christo alle lebendig gemacht werden, dass der Tod nicht mehr sein wird und kein Leid mehr sein wird und alles neu wird und alle wiederhergestellt werden. Denn Jesus Christus, das heißt der Erlöser, ist derselbe gestern und heute und in alle Ewigkeit. Ich komme zum Schluss. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist, o Tod, dein Sieg? Das war unsere Ausgangsfrage. Und jetzt haben wir 2 Stunden gemeinsam drüber nachgedacht und hätten doch nur den nächsten Vers lesen müssen. Da steht, wo der Stachel ist. 1. Korinther 15, Vers 55. Wir haben gesucht und gesucht und festgestellt, dass der Tod viel mehr Gnade als Stachel ist. Und im nächsten Vers steht, jetzt Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Geht noch weiter. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Aha. Der Stachel des Todes ist also die Sünde. Und die Sünde zieht ihre Kraft aus dem Gesetz. Wenn also der Tod seine Macht verliert an den, der allmächtig ist, wenn der Tod keinen Stachel mehr hat, dann bedeutet das zwangsläufig, dann gibt es auch keine Sünde mehr. Dann gibt es keine Zielverfehlung mehr. Warum nicht? Weil alle am Ziel sind. Das prophezeit schon Hesekiel den Israeliten. Das sagt der Hesekiel 28, Vers 24. Und für das Haus Israel soll es nicht mehr einen stechenden Dorn und einen schmerzenden Stachel geben. Von allen um sie her, die sie verachten. Und sie werden wissen, dass ich der Herr Jahwe bin. Ja, und wenn es keine Sünde mehr gibt, dann liegt es daran, dass der Sünde die Kraft ausgegangen ist. Der Sünde ist die Kraft genommen worden. Das Gesetz ist dann voll und ganz erfüllt. Es gibt keine gesetzlichen Auflagen mehr. Wir wissen, sagt Paulus dem Timotheus, dass das Gesetz ausgezeichnet ist, haben wir eben gelesen. Wie schön, was da stand vom Erstgeborenen. Wie ausgezeichnet das Gesetz ist, wenn man es gesetzmäßig gebraucht. Wir wissen aber auch das, dass das Gesetz nicht für Gerechte bestimmt ist. Klammer auf, wir sind gerechtfertigt, Klammer zu. Sondern es ist bestimmt für Gesetzlose und Aufsässige, Gottlose und Sünder. Geht noch weiter, aber ich lasse es mal dabei. Wenn es also kein Gesetz mehr braucht, dann deshalb, weil es keine Gottlosen mehr gibt und keine Sünder mehr. Ist uns aus der Schrift ein Zustand bekannt, wo es kein Gesetz mehr gibt? Ich lese den Zustand, kennen wir alle. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Geduld, Milde, Gutheit, Treue, Sanftmut, Selbstsucht. Wider solche gibt es kein Gesetz. Dann werden die heiligen Zweige nur noch Frucht bringen. Wenn wir in Christus sind, wenn Christus selber und durch uns die Glieder seines Leibes und vermittels seines heiligen Israels die ganze Schöpfung im Himmel und auf der Erde und unter der Erde hinein ins Leben gezeugt hat und alle ihren finalen Platz in Gott gefunden haben, dann ist wieder völlige Harmonie miteinander und untereinander. Dann handelt keiner mehr, weil er muss, weil es ein Gesetz gibt, sondern jeder handelt, weil er genau so handeln will. Völlige Liebe, nur Freude, totaler Friede, völliges Gotteswesen erfüllt und umgibt alle Schöpfung in vollendeter Harmonie. Jesus ist Sieger und in seinem Sieg gibt es keinen Verlierer, nicht einen. Das soll die Lehre und die Erkenntnis aus der Frage sein. Tod, wo ist dein Stachel? Halleluja, Amen. Amen. Ja, dann bete ich nach. Geliebter Vater, wir beten dich an und danken dir, dass wir direkt Zugang haben dürfen mit unserem Herrn und Haupt Jesus Christus. Dass du uns so sehr liebst, obwohl wir gar nicht liebenswert sind. Dass du uns so sehr liebst, dass du uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt hast und sein Leben hingegeben hast als Lösegeld für alle, auch für uns. Wir dürfen das jetzt schon annehmen und wie kostbar ist uns das, dass wir freigekauft sind. Wie glücklich dürfen wir sein, dass wir gerechtfertigt sind aus deinem Glauben heraus. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns frei gemacht hast von dieser fluchbeladenen Welt und dass wir den Ausgang, den einzigen Ausgang gefunden haben über das Kreuz des Sohnes. Wir danken dir, dass dieser Ausgang nicht zugemacht wird, sondern dass dieser Ausgang bleibt, egal in welcher Tiefe sich ein Mensch befindet und egal wie sehr du ihn reinigen und läutern musst. Dieser Ausgang bleibt und das Blut macht uns tadellos rein. Uns und alle Menschen und alle Schöpfung und egal aus welcher Entfernung und Entfremdung und Sünde heraus, das Blut des Sohnes reinigt total. Und dafür danken wir dir über deine Kraft, über diese Reinigungskraft und dass du uns nicht loslässest. Niemanden lässest du los. Du gibst wohl für eine Zeit dahin und du erlegst auch schwere Gerichte auf. Das wollen wir nicht kleinreden. Aber du führst aus jedem Gericht heraus und machst alle richtig. So richtig, wie es deinem Plan und deinem Bilde und deiner Absicht entstammt ist. So wie du bist, dürfen wir werden. Das ist unglaublich, aber wir dürfen es glauben. Das kommt nicht aus uns, das kommt aus dir. Du hast uns das geschenkt. Wir danken dir dafür und loben dich dafür. Wir danken dir auch für die Gemeinschaft, die wir hier haben durften diese Tage, dass wir zusammen sein durften, dass wir von dir hören durften, dass wir unter dein Wort uns stellen durften und dass wir Stück für Stück umgewandelt wurden und weiter werden hinein in dein Bild, je länger und stärker wir dich ansehen dürfen. So segne uns du diese Zeit, auch dann, wenn wir wieder zu Hause sind. Danke, dass du in uns lebst, Herr Jesus Christus, und wir in dir, dass wir nie alleine sind, ob im Alltag, in der Not oder im Sterben, du bist immer da. Dafür danken wir dir und dir befehlen wir uns an, auch alle die, die hier sind, die zugehört haben, die es noch hören werden, denken an die, die zu uns hier gehören, aber nicht da sein können, aus welchem Grund auch immer, gerade aber an die, die wegen Krankheit oder Schwachheit nicht mehr kommen können. Sei du ihnen nahe und von der Kraft, die in dir und durch dich wirkt, haben wir gehört. Diese Kraft darf auch uns kräftigen und alle die, an die wir denken. Auch dein Israel, dein Jerusalem befehlen wir dir an. Deine Gemeinde in der weiten Welt, wo sie sind und gerade die, die verfolgt werden, die um deines Namens willen gequält werden. Gedenke du, lieber Herr, deiner Erbarmungen. Amen.
Amen.